Moin, ich bin Jan Jansen, Bischof der Oldenburgischen Kirche. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern von KR55 ein gesegnetes, ein friedliches neues Jahr, in das ich zuversichtlich gehe. Wenn Menschen sich so ehrenamtlich engagieren wie hier bei KR55, dann kann aus dem neuen Jahr nur was Gutes werden. Dazu möchte ich Sie alle anregen. Alles Gute.
Mit diesen Neujahrswünschen unseres Bischofs Jan Jansen begrüßen auch wir Sie zur ersten Ausgabe des Kirchenmagazins KR55 bei O1 im Jahr 2017. Am Mikrofon sind für Sie wieder Thomas Schiebluch
und Antje Thielking. Und damit sind wir richtig angekommen im großen Jubel-Reformationsjahr 2017. Mit vielen anderen feiert die evangelische Kirche in diesem Jahr den Thesenanschlag von Martin Luther vor 500 Jahren an die Schlosskirchentür in Wittenberg. 95 Hammerschläge, die die Welt veränderten. Mit unserem heutigen Studiogast, Privatdozent Pfarrer Dr. Ralf Hennings, sprechen wir über das Reformationsjubiläum in Oldenburg vor 100 Jahren.
Und wir fragen ihn, wie und wann die Reformation überhaupt nach Oldenburg kam und was die evangelische Kirche in Oldenburg heute aus dem Jubiläum so macht.
Das ist ordentlich viel Stoff für die erste Sendung. Herr Hennings, herzlich willkommen bei uns.
Schön, dass ich da sein darf.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu bei O1. Wir sind im Gespräch mit Ralf Hennings, Pfarrer an der Lamberti-Kirche und Kirchenhistoriker an der Karl-von-Ossietzky-Universität. Herr Hennings, wenn ich Reformation sage, dann denken Sie?
Oh, Zwingli, Luther, Calvin.
Aha, also an all die Persönlichkeiten. Stellen Sie sich vor, Sie würden Martin Luther in der Oldenburger Fußgängerzone treffen. Was würden Sie ihn am liebsten fragen?
Ja, wenn ich so einen kleinen, knubbeligen Mann da treffe. Also ich glaube, ich würde ihn gerne fragen, warum er am Ende so bitter war. Also ich finde, Martin Luther ist am Ende seines Lebens ziemlich bitter und auch ziemlich isoliert. Und da würde ich ihn fragen, warum das eigentlich so gekommen ist.
Können Sie sich noch erinnern, wann Sie zum ersten Mal von den 95 Thesen gehört haben?
Im Konfirmandenunterricht.
Die haben was bei Ihnen ausgelöst?
Ich habe sie nicht gelesen im Konfirmandenunterricht, ich habe sie nur gehört. Das ist ja so ein typisches Teil einer protestantischen Erzählung, das wird immer erzählt. Und ich habe da, man kriegt relativ automatisch, glaube ich, wenn man in unserer Zeit aufwächst, noch die Bilder des 19. Jahrhunderts mit. Also ich hatte irgendwie eine Szene vorgestellt, eher bewegt, Menschen irgendwo, die da stehen und zugucken. Das ist das Bild, das ich im Kopf habe. Das ist historisch wahrscheinlich nicht so gewesen, also verifizierbar ist das nicht, aber das Bild hatte ich auch als Kind oder als Jugendlicher schon im Kopf.
Evangelische Kirche, sagt man auch, protestantische Kirche, da steckt Protest, Protestant drin. Was bedeutet es für Sie heute, Protestant zu sein?
Ich benutze das Wort ja relativ ungern, also ich benutze lieber evangelisch als protestantisch, finde es aber dann ganz schön, weil unter protestantisch sich dann sozusagen die ganzen evangelischen Kirchen nochmal sammeln können in ihren vielen, vielen verschiedenen Konfessionen und da können auch die Freikirchen immer ganz gut mit. Protestantisch im Sinne von protestieren ist nicht unbedingt das, was bei mir aufleuchtet, wenn ich das Wort höre oder benutze.
KR55, das Kirchenmagazin bei O1. Zusammen mit unserem Studiogast Pfarrer Ralf Hennings gehen wir in das noch frische Reformationsjubiläumsjahr hinein. Nun war ja Luther nicht bei uns und hat seine Thesen angeschlagen, aber wie kam denn nun die Reformation nach Oldenburg?
Also ich glaube, die Nachrichten von Luther kamen ganz schnell an. Man hat tatsächlich nicht die Thesen sofort verbreitet gehabt, also die sind aber nicht bis nach Oldenburg gekommen, oder jedenfalls nicht so schnell. Was man aber spätestens dann wahrgenommen hat, ist sein Auftritt vor dem Reichstag in Worms. Das hat tatsächlich über die damalige Technik, das heißt über Druck, das war die schnellste Verbreitungstechnik, war das innerhalb von 2-3 Wochen in Deutschland rum. Also ein Medienereignis ersten Ranges. Und das wird man auch in Oldenburg wahrgenommen haben. Dann ist die Reformation in Oldenburg schon gar nicht mehr bei Luthers erstem Thema, also bei Ablass und der ganzen Frage, wie geht man mit dem Kauf der Vergebung von Sünden um, entstanden, sondern die Reformation fängt hier 10 Jahre nach dem Thesenanschlag an. Was ist nicht besonders früh, aber auch nicht ganz besonders spät. und fängt dann schon mit einem neuen Thema an, nämlich mit dem Thema, wie feiern wir denn jetzt Gottesdienst? Also es fängt damit an, dass ein Messpriester, also einer von den vielen angestellten Geistlichen an der Lambertikirche, versucht mit seiner Gemeinde lutherische, also luthersche oder Luthers Lieder zu singen. Walter Renzelmann, und das ist im Jahr 1527. Und das geht auf Luthers Schrift Die Deutsche Messe zurück, die Ende 1526 erschienen ist. Und Walter Renzelmann hat hier im Frühjahr, Frühsommer angefangen, nach diesem Gottesdienstformular Gottesdienst zu feiern. Und das, was eben besonders auffiel, war nicht, dass die Teile der Messe jetzt in Deutsch waren, sondern dass er die Gemeinde beteiligt hat, dadurch, dass die Menschen mit ihm zusammen gesungen haben. Und das heißt, da ist eigentlich der Beginn der Oldenburger Reformation. Das setzt sich noch nicht durch. Walter Renzelmann wird dann von der Obrigkeit abserviert, aber der Anfang der Reformation ist hier in Oldenburg zum Thema, wie feiern wir eigentlich Gottesdienst? Und da kann man jetzt im Rückschluss daraus entnehmen, die Menschen waren mit dem, wie Gottesdienst bisher gefeiert worden war, auch nicht mehr zufrieden. Gottesdienste wurden im Wesentlichen als stille Messen gefeiert. Das heißt, es stand ein Priester an einem Altar und hat für sich alleine die ganze Messe runtergespult, inklusive Hostie, Oblate und Wein. Und das war eine Veranstaltung, an der man eigentlich sich nicht beteiligen konnte. Und der, sozusagen der sonntägliche Hauptgottesdienst, die große Messfeier, war auch im Wesentlichen ohne Gemeindebeteiligung. Die Wechselteile zwischen dem Liturgen und der Gemeinde hat im Wesentlichen der Chor gesungen. Also das heißt, die Chorknaben aus der Lateinschule hier in Oldenburg haben den Gottesdienst mit dem Priester zusammen gestaltet und die Gemeinde war eigentlich nur Zuhörerin bzw. Zuschauerin. Und das hat in dieser religiös aufgeladenen Zeit, Anfang des 16. Jahrhunderts, den Menschen anscheinend nicht mehr genügt. Und sie sind dann ganz begierig auf dieses Experiment von Walter Renzelmann eingestiegen und haben dann mit ihm eben Gottesdienst anders gefeiert und haben mit ihm gesungen.
Also die Menschen haben das begierig aufgenommen, aber auf jeden Fall musste da auch die Obrigkeit, haben Sie eben gesagt, da grünes Licht geben. Also es musste ja irgendwie auch da der Weg frei gemacht werden, sonst wäre das ja nicht gegangen.
Die Obrigkeit hat in dem Falle kein grünes Licht gegeben. Die Obrigkeit war erstens der Dekan des Stiftskapitels. Die Lambertikirche war eine Stiftskirche mit 9 Stiftsherren und einem Vorsteher, das ist dann der Dekan. Und der fand das nicht lustig, dass in seiner Kirche jetzt so Gottesdienst gefeiert wurde, so evangelisch, und hat dann die Gräfin eingeschaltet. In diesem Falle ist das die Witwe des vorher regierenden Grafen Johann V., die Gräfin Anna, die da eine Rolle gespielt hat. Die hat sozusagen noch die Vormundschaft für ihre Kinder ausgeübt, die zwar schon volljährig waren, aber sie hat letztendlich da die Entscheidung getroffen. Und die hat dafür gesorgt, dass dieses Experiment unterbunden wurde und hat dann so eine sehr diplomatische Lösung gefunden, hat dann den Walter Renzelmann weggelobt nach Schwei auf eine für ihn neu geschaffene Pfarrstelle. So konnte man das Problem in der Stadt Oldenburg lösen. Im Stadtland und Budjadinger Land bewirkte das nur eine Verstärkung der evangelischen Kräfte, denn da hatte auch schon Edo Bohling evangelisch gepredigt. Das heißt, Walter Renzelmann kam zwar aus Oldenburg weg und führte dann aber auf diese Weise eigentlich die Reformation von hinten im Oldenburger Land weiter. Also ein ganz interessanter Prozess, der da eingesetzt hat.
Es fielen jetzt einige Namen, Herr Renzelmann und die Gräfin Witwe. Gibt es irgendwo etwas zu sehen in der Lambertikirche, da wo man noch konkret sagen kann, das ist aus diesem Jahr 1527, außer Schriften vielleicht, die vielleicht gut verwahrt sind irgendwo?
Also die Lambertikirche ist zwar der Ort der Reformation in Oldenburg, aber so umgebaut worden, dass man eigentlich nichts mehr sieht. Das einzige, also es gibt 2 Teile, die sozusagen diesen Gesang noch gehört haben von Walter Renzelmann und die es heute noch gibt. Das ist einmal das große Kruzifix hinten im Vestibül, sozusagen ganz am Ende der Kirche, wenn man durchläuft. Das stammt aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, war also damals sozusagen ganz neu. Und die Lambertikirche hat tatsächlich auch noch einen sehr alten Abendmahlskelch, der hat das auch schon miterlebt. Also das sind 2 Dinge, die noch da sind.
Also demnächst zum Abendmahl gehen, genau darauf achten, welcher Kelch gibt es und bei dem Besuch der Kirche mal an das Kreuz denken. Musik
Und da sind wir wieder bei KR55555, dem Kirchenmagazin bei O1. Zusammen mit unserem Studiogast, dem Pfarrer und Kirchenhistoriker Ralf Hennings, tauchen wir heute ein in die Reformationsgeschichte.
Wir haben schon gehört, die evangelische Kirche feiert 500 Jahre Reformation, vielleicht so ein kleines Betriebsjubiläum, kann man fast sagen. Wir hören von Versetzungen nach Schwei, immerhin besser als Scheiterhaufen. Aber wir haben Herrn Hennings auch als Kirchenhistoriker eingeladen, um uns auf 100 Jahre Reformation, vor 100 Jahren Reformation mit uns zusammen drauf zu blicken. Wie sah es denn nun aus im Oktober 1917, mitten im Ersten Weltkrieg in Oldenburg? Feierte man sowas wie Reformation?
Ja, ja, vor 400, also vier, das 400-Jährige wurde gefeiert, das 300-Jährige auch, das 200-Jährige auch, das 100-Jährige relativ klein. Also die 100er-Schritte sind immer gefeiert worden und haben auch alle besondere Charaktere. 1917 schon krass, mitten im Krieg. Das Wetter übrigens Ende Oktober war gut. Das weiß ich jetzt durch das Lesen der vielen Berichte vom Reformationsjubiläum. Die Kriegslage war interessant. In Italien verzeichnete Deutschland gerade große Siege und deswegen gab es wieder so Euphorie, auch in der deutschen Bevölkerung und bei den sehr nationalistisch eingestellten deutschen Pfarrern. Ja, und hier in Oldenburg wurde Reformation gefeiert und es gibt einen kleinen Schatz. Es gibt nämlich im Staatsarchiv liegend alle Predigten, die am 31. Oktober 1917 hier in Oldenburg, im Oldenburger Land gehalten worden sind. Die
alle.
Sind damals alle. Das sind ungefähr 85, also es gab noch nicht alle Predigtstellen, die es heute gibt. Viele Kirchen sind ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden, aber es sind alle da. Der Oberkirchenrat hat damals die Pfarrer verpflichtet, die dann abzugeben. Handschriftlich, manchmal auch erst ein Vierteljahr später, also sicherlich nicht die Predigtnotizen, aber hinterher eine ausgearbeitete Predigt.
Was war von den Kanzeln zu hören? Also da wäre es ja deutlich geworden, wie steht die Kirche zum Krieg? Also das wird ja auch zum Thema gekommen sein. Sie hätte sich jetzt deutlich widersprechen können oder hat sie voll auf der Welle geschwommen?
Nein. Also der Pfarrernationalismus ist eine der tragenden Säulen für das Kriegsgeschehen. Man kann fast so weit gehen und sagen, die Pfarrer in Deutschland waren ein wichtiger Teil der Propaganda der obersten Heeresleitung. Widerspruch findet sich fast gar nicht. Es gibt wirklich nur eine einzige Predigt, die dann kritische Fragen stellt, auch an den Nationalismus, den grassierenden. Aber der ganze Rest schwimmt da völlig mit und schwört im Grunde die Menschen darauf ein, zu sagen, ihr bezieht aus der Reformation eure Glaubensstärke und mit dieser Glaubensstärke geht ihr jetzt in den Krieg und mit der Glaubensstärke, die ihr als evangelische Christen habt, werden wir jetzt siegen und wer nicht siegt, der stirbt wenigstens selig. Also das ist schon ziemlich hart, wenn man das liest am Stück. Wir werden hoffentlich im Frühjahr jetzt diesen Jahres, also ich schätze mal, dass das so Mai, vielleicht auch schon im April rauskommt, ein Buch veröffentlichen mit einer Auswahl der Predigten von 1917, einmal so ein Rundblick über das Oldenburger Land. Aber der Tenor ist eigentlich überall gleich. Es ist immer der deutsche Luther, das ist der deutsche Held und er ist immer da als Vorbild für die Menschen, die im Krieg stehen und zwar sowohl für die, die an der Front sind, wie für die, die zu Hause sind.
Gibt es ein Kaleidoskop dessen, was in Lamberti los war?
In der Lamberti-Kirche am 31. Oktober 1917 gab es zwei Gottesdienste. Es gab sowieso immer zwei Gottesdienste. Es gab eine Frühpredigt und sozusagen dann den Hauptgottesdienst. Und beide Prediger sind da eigentlich im Durchschnitt. Also die fallen da nicht besonders raus.
Und wird ein Festeburg ist unser Gott gesungen?
Das wurde damals immer gesungen. Das wurde schon direkt im August 1914 zu Beginn des Krieges gesungen. Als Kriegskampflied. Man zog sozusagen mit ein Festeburg ist unser Gott in den Frankreichfeldzug. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, weil das Lied auch kein Kriegslied ist. Aber es ist im Laufe des 19. Jahrhunderts und dann ganz, ganz massiv im Ersten und später wieder nochmal im Zweiten Weltkrieg missbraucht worden, würde ich sagen. Ja, das hat dann eine ganz unglückselige Geschichte. Das ist in der Reformationszeit gar nicht so gesungen worden. In der Reformationszeit hat man andere Kampflieder gehabt.
Welche?
Ja. Erhalt uns Herr bei deinem Wort und steuer Papst und Türken Mord. Das Buch ist noch im Gesangbuch, aber mit einem entschärften Text.
Willkommen willkommen zurück bei KR 55, dem Kirchenmagazin bei O1. Zu Gast bei uns ist Ralf Hennings, Pfarrer Lamberti und Reformationsexperte. Bei einem Betriebsjubiläum, so möchte ich mal die Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum nennen, werden doch immer Lobreden geschwungen. Mhm. Wofür würden Sie denn Ihre Kirche loben?
Meine eigene. Mhm. Ich würde sie in diesem Jahr unbedingt dafür loben, dass sie sich als sehr kritikfähig erweist und sich selbst hart kritisiert, großenteils. Ich würde sie aber vor allen Dingen, glaube ich, dafür loben wollen, dass sie 500 Jahre durchgehalten hat. Ich finde, das ist schon eine Leistung.
Wie haben denn 500 Jahre Reformation das Oldenburger Land geprägt? Kann man das sagen?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also das Oldenburger Land ist wirklich in der Wolle lutherisch geprägt. Und das hängt zusammen mit der konfessionellen Abgrenzung nach Ostfriesland, wo man das Reformierte sozusagen als Gegenbild hatte. Und ja auch mit der konfessionellen Abgrenzung nach Süden, wo man das Katholische als Gegenbild hatte. Und insofern gibt es hier schon eine deutlich geprägte evangelische Identität in allen Wandlungen und Verästelungen. Das ist natürlich nicht immer gleich geblieben, aber so eine Grundprägung gibt es schon.
Und drehen wir den Spieß mal um. Was wäre denn Ihrer Meinung nach verbesserungswürdig?
Also ich glaube, verbesserungswürdig an diesem gesamten Reformationsjubiläumsvorbereitungsprozess war oder wäre zu sagen, was ist eigentlich wirklich unsers? Also was ist das, wofür wir eigentlich stehen in diesem ganzen Jubiläum? Das ist, glaube ich, oft nicht völlig rübergekommen.
Wie sieht heute Ihrer Meinung nach die Freiheit eines Christenmenschen aus?
Die Freiheit eines Christenmenschen ist, glaube ich, evangelisch gut eingebunden in die Art und Weise, wie Kirche funktioniert. Also wir setzen keine Menschen unter religiösen Druck, auch nicht unter Gruppendruck. Wir geben Möglichkeiten zur Beteiligung. Wir versuchen geradezu Menschen dazu zu gewinnen, dass sie sich beteiligen und sich in ihrer eigenen Freiheit einbringen können, in das, wie wir Kirche gestalten. Das ist, glaube ich, schon ein großer Teil. Und es ist, glaube ich, nicht mehr hintergehbar, dass die einzelnen Christen ihren Glauben auch selbst gestalten und auch selbst verantworten in einer ganz großen Freiheit. Die Kirche bevormundet nicht. Und jetzt muss ich dahinter sagen, Klammer auf, mehr, Klammer zu.
Ist das das Eigentliche, dieser freiheitliche Umgang? Wäre das das Eigentliche für unsere Kirche oder würden Sie da noch andere Dinge entdecken? Sie hatten eben gesagt, so das Eigentliche ist ein bisschen im Hintergrund gewesen.
Ja, ich glaube, weil es uns nicht mehr so gelingt, wie das im 19. Jahrhundert war, dass man quasi unkritisch Luther als Held abfeiert. Das können wir nicht mehr. Und das würden wir auch nicht tun. Das würde auch Luther nicht gerecht werden und uns nicht gerecht werden. Und das, was ich eben als Vorteil gepriesen habe, zu sagen, Kirche geht ziemlich selbstkritisch mit sich bei diesem Jubiläum um, ist zugleich auch der Nachteil. Weil wenn ich selbstkritisch mit mir umgehe, dann kann ich nicht mehr unkritische Lobreden halten.
Gibt es in Ihren Augen so jemanden wie Martin Luther am Horizont? Jemand, den man so als vielleicht Querdenker, er wird ja viel beschrieben mit Rebell, Ketzer oder was auch immer, aber gibt es da irgendeine Figur oder eine Gruppe, wo man sagen kann, die bringt vielleicht doch neuen Wind in die Kirche?
Also neuen Wind in die Kirche bringen ziemlich viele Leute, aber so eine Figur wie Martin Luther, die ist in einer historisch ziemlich einmaligen Situation gewesen. Das lässt sich, und historische Situationen lassen sich nicht wiederholen. Das geht vom Prinzip her nicht. Und ob man so jemanden wie Luther hier jetzt wollte, ist auch nochmal eine ganz andere Frage, also ob man den nötig hat. Ich würde ja sagen, Kirche erneuert sich eigentlich immer von ihren Rändern her, eigentlich nie von der Leitung oder von der Spitze her. Das ist eine Erfahrung, die mir meine eigene Lebenserfahrung gezeigt hat, aber auch der Blick auf die Kirchengeschichte. Und nicht umsonst war Wittenberg ein ziemlich abgelegenes Kaff. Also die Kirche wurde nicht von Rom aus erneuert, sondern von der Peripherie heraus. Und ich glaube, das sollte uns den Blick schärfen, wenn wir heute gucken, dass wir uns A, nicht selbst fürs Zentrum halten, sondern B, schauen, was passiert eigentlich auch gerade an den Rändern und was ist da interessant und was bringt uns auch weiter. Und da wird oft in größerer Freiheit einiges vorweggenommen. Das sehen wir in der Ökumene zum Beispiel. Da passiert in der zentralen Diskussion relativ wenig und in den Rändern, an der Basis, wie wir dann gerne sagen, da passiert ganz viel. Das funktioniert wunderbar.
Was wäre dann der Wunsch von Ralf Hennings für das Reformationsjubiläumsjahr? Gibt es da was?
Boah, ich habe einfach Lust zu feiern.
Oh ja, dann machen wir mit.
Ja, finde ich auch. Also Herr Hennings, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Wir wünschen Ihnen für das Jahr, dass die Kraft bleibt, Fantasie und Geduld mit allem. Viel Spaß beim Feiern.
Danke. Feiern Sie mit.
Ja. Unsere Januarsendung ist an ihr Ende gekommen.
Wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin treue Hörer und Hörerinnen für uns bleiben. Auf unserer Website können Sie die Podcasts, unsere Sendebeiträge nachhören und unsere Veranstaltungstipps nachlesen. Die Adresse der Website lautet www.kirchenradio-oldenburg.de. Sie wird betreut von Monika und Jürgen Kötnig. Vielen Dank an die beiden dafür. Und ein kräftiger Neujahrsapplaus, ja, ja, geht an unsere Technikerin am Schaltpult, Christina Reinemann.
Und wie immer laden wir Sie ein zu unserer Februarsendung. Schalten Sie doch wieder ein am Freitag, den 10. Februar 2017 um 18 Uhr bei O1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen guten und gesegneten Start ins neue Jahr.
Bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch. Viel Spaß beim weiteren Programm bei O1.